Geht's euch gut? Ah, ist schon eine aufregende Sache, so eine Taufe. Wir bauen noch ein bisschen Spannung auf. So, jetzt bräuchte ich das Bild, Ewald. Bin ich connected? Könnte sein, das ist gut. Hört sich ermutigend an. Das ist ein spannender Gottesdienst heute. Halleluja. Es ist eingesteckt. Müsste eigentlich laufen. Mein Computer ist auch umgeschaltet. Was war abgestürzt? Also mal abgestürzt. Ich probiere das nochmal. Aber eigentlich war das schon. Aber es kann sein, dass es zurückgeschaltet hat. So, da müsste jetzt was kommen. Halleluja. Gott ist gut. Wow. Das Thema heute. CHRIST. What's going on? Was meint das? Christ. Ja, es ist nicht nur ein Nachname für den einen oder anderen. Für Leute, die heißen so. Meine Schwägerin, die hieß so, bevor sie meinen Bruder geheiratet hat, hieß sie Christ mit Nachnamen. Schöner Nachname. Toll. Aber vielleicht heißt es auch noch mehr. Ich möchte euch, Sie bitten, dass ich Du sagen darf während der Predigt. Das ist dann leichter, als wenn ich zwischen Sie und Euch immer hin und her eiern muss. So, ich möchte nicht respektlos sein. Ja, nur bitte gestatten Sie mir heute das Du und fühlen Sie sich dennoch angesprochen, auch wenn wir nicht zusammen in der Schule waren. Alles auf dieser Welt definiert sich durch eine Identität. Es möchte beschrieben sein, es möchte sich erklären dürfen, es möchte erkannt sein. Und dafür benötigt es diese Identität. Wir alle benötigen das. Eine Identität macht mich verstehbarer. Und die Identität besteht meistens aus zwei Teilen. Nämlich einmal aus der universellen Identität und dann aus der persönlichen oder individuellen Identität. Beispiel. Bayern München. Kennt jemand Bayern München? Ja, da. Machen ganz guten Fußball, die Jungs, ne? Werder Bremen auch und Eintracht Frankfurt auch und ja. Aber Bayern München ist in seiner ersten Identität ein Fußballclub. Gibt es ganz viele von. Weltweit. Wahrscheinlich Hunderte oder Tausende. Aber dann hat es noch eine zweite Identität. Und das ist ja, was Bayern München so besonders macht für die Bayern-Fans, ne? Ist eine Meldung. Der zweite Teil, der besteht eben aus inhaltlichen Ansprüchen, aber besonders durch die Persönlichkeiten, die diesen Club ausmachen. Die Spieler natürlich allen voran, aber auch der Präsident, das Komitee, die Leute, die Entscheidungen treffen, die Art, wie der Verein geführt wird. All das ist ein anderer Teil der Identität. Man versteht, auf der einen Fußballclubs, das ist eine Identität für alle Fußballclubs, aber dann hat jeder seine eigene persönliche Identität, also sozusagen den Teil 2. Wir könnten weitermachen, indem wir jetzt von politischen Parteien reden. Jede politische Partei hat erstmal diese Grundidentität, es ist eine politische Partei, aber dann, wenn du sagst, ja SPD, CDU ist ja alles dasselbe, kommt einem ja manchmal so ein bisschen so vor, dann würden dir die Parteianhänger und die wirklich ein bisschen mehr wissen als du und ich, die würden sagen, das stimmt nicht. Anderes Programm, andere Köpfe, oder? Ich weiß nicht, ob hier politische Leute sitzen. Aber da ist was dran, ne? Da gibt es eine individuelle Persönlichkeit, eine Identität, die einfach mehr aussagt als die allgemeine. Naja, ist halt eine Partei. Und das Gleiche gilt auch für uns Menschen. Es gilt für jedes Unternehmen, aber es gilt auch für jede Einzelperson. Wir sind alles in erster Identität Mensch. Wenn wir uns alle nackig ausziehen würden, würde so viel Unterschied gar nicht sein. Für einen außerirdischen Betrachter würde ich sagen, naja, ist alles Fleisch, ne? Die eine ein bisschen dünner, die andere ein bisschen runder, aber es ist irgendwie doch sehr, sehr ähnlich, ne? Aber wir wollen doch gerne auch unsere Einzigartigkeit ausdrücken. Deswegen hat hier keiner dasselbe an, außer die weiße Farbe der Täuflinge heute. Aber das hat ja auch wieder was mit Identität zu tun. Da kommen wir noch drauf. Niemand von uns möchte verallgemeinert werden, sondern wir möchten als einzigartige Persönlichkeit mit einem sehr unterschiedlichen Potenzial von Gaben und Fähigkeiten wahrgenommen werden. Und ihr Lieben, auch das Christuszentrum Limburg hat diese beiden Identitäten. Und da wir heute mit unserem Taufgottesdienst neue Mitglieder willkommen heißen und auch einige Gäste hier haben, die uns vielleicht noch gar nicht kennen, dachte ich mir, es wäre doch mal spannend, über diese zweifache Identität des Christuszentrums und damit auch des Christen zu sprechen. Ich beginne mit unserer universellen Identität. Ich habe jetzt gerade zwei Folien überschritten. Seht, da ist ein Fingerabdruck, ne? Da ist wie so ein Gesicht hinter. Das Fingerabdruck steht für mich für Identität. Wir haben hier eine Polizistin, die macht Identitätserkennungen dann, ne? Mit Fingerabdrücken. Das ist ein Part, der ist ganz wesentlich, weil jeder Fingerabdruck ist völlig einzigartig. Es gibt keine zwei gleichen auf der Welt, nicht mal Zwillinge haben denselben. Interessant, ne? Und jetzt schauen wir uns mal an, unsere universelle Identität. Und die habe ich umschrieben mit einem Satz. Genau, mein Sohn proklamiert das auch. Kaleb, wir sind eine lokale, freie, christliche und evangelische Gemeinde. Das ist die Überschrift. Und ich möchte da jetzt kurz was zu sagen im Detail. Wir sind lokal. Das heißt, wir sind eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, eine Kirche letztendlich für Limburg und Umgebung. Und die Umgebung definieren ja immer die Leute, die zum Gottesdienst kommen. Und daher müssen wir diese Umgebung ungefähr in einem 100 Kilometer Radius sehen. Wenn wir näher beim ICE-Bahnhof wären, kommen wir vielleicht noch weiter. Aber das ist erstmal so der Radius, wo das Einzugsgebiet, wo Menschen hier zum Gottesdienst kommen. Offensichtlich muss es ihnen das wert sein, weil ich würde nicht 100 Kilometer irgendwo hinfahren, wo ich nicht wirklich wüsste, das lohnt sich. Zweitens, wir sind... Nee, halt, das ist eigentlich drittens. Na gut, wir fangen mal so rum. Ne? Wir sind christlich. Und Christen haben eine klare Identität. Sie glauben nicht an denselben Gott wie die Moslems oder wie andere Religionen. Mal die Juden ausgenommen, zumindest ein Teil davon. Das Wort Christ wurde vor 2000 Jahren als Schimpfname der Anhänger Christi geschaffen. Und heute... Es ist eine Ehrenbezeichnung für Menschen, die durch Jesus Christus neues Leben empfangen haben. Ich bin ja kein Bayern-München-Fan, wenn ich nicht ein Bayern-München-Fan bin. Stimmt's? Du bist auch keiner. Okay. Das kann jedem passieren. Ich könnte jetzt über Werder Bremen reden, da würden wahrscheinlich schon ein paar Hände hochgehen. Ne? Und ja, so ein paar Hesse gibt's hier ja auch mit Eintracht Frankfurt. Aber Fakt ist, ich werde ja nicht einfach dazu, nur weil ich einen Namen habe, oder? Ich werde ja kein Christ, nur weil ich vielleicht hier und da mal in der Gemeinde parke. Ich werde auch kein Burger, nur weil ich mich länger im McDonalds-Restaurant aufhalte. Oder ein Auto, nur weil ich längere Zeit in der Garage stehe. Das alles funktioniert nicht wirklich. Ein Christ ist ein Christ, weil er von Neuem geboren ist und weil er mit Christus verbunden ist, oder? Das ist der Unterschied. Ganz egal, mal in welcher Kirche er sich organisiert, das ist ja die untergeordnete Frage. Amen. Organisation ist wichtig und gut, aber das Wichtigste ist Beziehung. Beziehung zu Christus. Dann kann ich eine Organisation das auch sortieren und segnen, das ist wunderbar. Ich habe hier drei kurze Auszüge oder vier aus unserem Glaubensverständnis, das, was jedes neue Mitglied auch sich durchlesen musste und sagen musste, ja, das sehe ich auch so. Gott. Wir glauben an das Dasein des einen, ich muss da mal weiterspringen. Wir glauben an das Dasein des einen Gottes, der in Ewigkeit in drei Personen war, ist und bleibt. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Jesus Christus. Wir glauben an die jungfräuliche Geburt, den stellvertretenden Versöhnungstod, die leibliche Auferstehung, triumphale Himmelfahrt und beständige Fürsprache des Herrn Jesus Christus für uns und dass er wiederkommt zur Entrückung seiner Gemeinde und zur Vollendung aller Dinge. glaube, ein Amen ganz gut, wenn ihr das auch so seht. Dankeschön. Und Heiliger Geist. Wir glauben an den Heiligen Geist als Person, als machtvolle göttliche Persönlichkeit, herrlich, lebendig, stark. Der Heilige Geist setzt das Werk Jesu auf dieser Erde fort. Er will uns zugleich ein liebevoller, herrlicher Begleiter sein, uns mit allem ausstatten, was wir für unser Leben und für unseren Dienst im Reich Gottes brauchen. Amen. Und der letzte Zitat. Wir glauben das Wort Gottes. Wir glauben, dass die Bibel das von Gott inspirierte und allein unfehlbare Wort Gottes ist. Wir glauben nicht an die Unfehlbarkeit einer Person, auch nicht, wenn es der Bischof von Rom ist. Wir glauben an die Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift allein. Wir alle können irren, jeder Mensch, jeder Pastor, jeder geistliche Mensch kann sich irren. Ist entspannend zu wissen, oder? Für den Pastor, Halleluja! Ja, aber hallo, das ist es, das ist es, das ist es, gebe ich dir voll recht, mein Freund. Wir sind also lokal, wir sind christlich, ganz wichtige Definition, Identität, und wir sind frei. Was heißt das nun? Das ist ja jetzt ein bisschen ungewöhnlich für manche. Frei heißt, wir gehören keiner übergeordneten Organisation an, sondern verwalten uns selbst. Das heißt, wir sind nicht Mitglied einer Kirche. Ich persönlich bin Mitglied einer Kirche und ordiniert und ausgebildet dort. Aber die Gemeinde ist ganz bewusst eine unabhängige Gemeinde. In Verbindung mit ganz vielen anderen Gemeinden und Christen, das schon. Auch mit Abdeckung von anderen geistlichen Leitern. Aber als Organisation unabhängig, was sehr viel Flexibilität ermöglicht. Frei heißt jedoch eben nicht unabhängig von Menschen, die Gott gebraucht, das möchte ich auch sagen. Frei und unabhängig ist nicht ganz dasselbe. Unabhängig heißt, wir sind absolut autonom und das sind wir nicht. Ich verstehe uns hier als eine Geschäftsstelle der Organisation Gottes. Eine Geschäftsstelle, es gibt viele, die haben alle möglichen Namen, aber wir sind eine davon. Nicht die eine, aber eine. Viertens, wir sind evangelisch. Und das sind wir von ganzem, ganzem Herzen. Evangelisch zu sein, auch das ist Identität. Es sind einige evangelische Christen aus anderen evangelischen Kirchen, meistens sicherlich aus Landeskirchen. Was viele nicht wissen, es gibt auch eine Menge Freikirchen, evangelische Freikirchen, die weltweit viel, viel größere Rollen spielen als die evangelische Landeskirche, die wir kennen. Denn die gibt es nur in 3 Ländern auf der ganzen Erde. Deutschland, Österreich und der Schweiz. Weltweit kennt man die evangelische Kirche nicht. Man kennt nur weltweit evangelische Freikirchen. Wie die Methodisten, die Baptisten und eben die Pfingstler zum Beispiel, zu der ich gehöre. Wir haben eins gemeinsam mit allen Evangeliengeschwistern und das ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Doch weiter geht's mit der evangelischen Kirche, die wir sind. Evangelisch heißt, Luthers Kernthemen bestimmen unser theologisches Verständnis. Was waren Luthers Kernthemen? Sie sind die Basis aller evangelischer Theologie. Und es sind 4. Sola Scriptura. Allein durch die Schrift. Gemäß dem Sola Scriptura ist die Bibel die hinreichende Vermittlerin des Heils und benötigt keine Ergänzung durch kirchliche Traditionen. Hier seht ihr den klaren Unterschied zur katholischen Kirche. Der zweite Ausspruch ist Sola Fide, allein durch den Glauben. Es ist ein Grundsatz, insbesondere der Reformation im Christentum. Er drückt die Idee aus, dass ein Mensch sich die Anerkennung Gottes nicht durch Werke verdienen kann, sondern diese allein durch seine Glaubensbeziehung zu Gott bekommt. Das war revolutionär und ist es bis heute, wenn wir es verstehen. sola gratia, allein durch Gnade. Es drückt die Idee aus, dass ein Mensch nicht durch sein Handeln Gottes Gnade erwarten kann. Gnade ist unverdiente Gunst. Und viertens, solus Christus oder solum Christum. Christus allein meint in der lutherischen Theologie, dass alleine Jesus Christus mit seinem Heilswerk die Erlösung des sündigen Menschen erwirkt. Jetzt haben wir vier der fünf Identitätsmerkmale uns angeschaut und das fünfte ist die Gemeinde. Ich zeige nochmal die Übersicht. Nein, das ist zu weit. Okay, die Übersicht kommt nicht mehr. Wir machen gleich weiter. Die Gemeinde, wir sind eine Gemeinde. Und das meint eine verbindliche Gemeinschaft. Gemeinde hat ein Drin und ein Draußen. Das ist eine Gemeinschaft von Menschen, die Christen sind und die eben nicht nur so heißen. Das ist eine ganz wesentliche Sache. Hier Mitglied zu werden ist gar nicht so einfach. Wir sind nicht so auf Mitgliedsfang, wie man es vielleicht so vermuten würde, im Gegenteil. Mitglied zu werden heißt, Teil der Familie zu werden, und das kostet was. Das kostet ein klares Ja zu Christus und zu seinem Wort. Und zwar in Konsequenz und im Lebensstil. Eine Gemeinde versteht sich als eine Familie mit der gleichen Blutgruppe. Es gibt viele Gemeinden, aber es gibt nur ein Christuszentrum Limburg. Es gibt viele Menschen, viele Familien in Deutschland, aber es gibt nur eine Familie drüber, die in Heißenbach wohnt. Seht ihr, wir sind einzigartig und als Gemeinschaft, als Gemeinde haben wir eine einzigartige Identität und die dürfen wir kennen, ohne uns zu überheben über irgendjemand anderen. Aber wir dürfen sagen, das sind wir. Du kannst uns lieben oder hassen oder gut finden oder schlecht finden, aber das sind wir. Das ist Christuszentrum Limburg. Da gibt es Menschen, die fest dazugehören und andere, die vielleicht eine Zeit lang konsumieren und dann herausfinden, dass Gott sie in die Familie ruft. Wir glauben, dass das der einzige Weg ist, wie Gemeinde wächst. Wenn Gott Menschen in seine lokale Gemeinde hineinruft, ganz egal welche das ist. Wir glauben nicht daran, dass ich mir meine Gemeinde aussuchen kann. Da gefällt mir die Predigt besser oder da sind die Leute schicker angezogen oder da gehen wir hin oder was weiß ich. Die Musik ist besser. Ich glaube, Gott sagt uns, für welche Gemeinde wir geschaffen sind. Weil ein Bild, was Gott gebraucht in der Bibel für Gemeinde, ist das Bild eines Gebäudes, eines Hauses. Und so ein Haus besteht aus Steinen. Und Gott sagt, ihr besteht aus lebendigen Steinen. Lebendige Steine. Das heißt doch, wir müssen jetzt mal weg von der Fabrik denken, sondern mal hin zu dem wirklich, wie Häuser gebaut waren in dieser Zeit. Und das war noch nicht dieses klassische Hohlblocksystem, was wir heute meist haben. Und da wurde auch noch nicht Beton gegossen, wo was fehlte. Sondern da waren Steine, die wurden oft mit der Hand zugehauen und wurden dann verbaut. Und jeder Stein war einzigartig. Der passte an eine Stelle, für den war der zugehauen. Und da passte der rein. Wenn du den Stein für irgendein anderes Haus hättest nehmen wollen, wäre schwierig geworden. Hätte nicht so toll gepasst. Wäre keiner glücklich geworden, weder der Stein noch das Haus. Und so ist es mit Gemeinde. Ich glaube, dass Gott jeden von uns für eine Gemeinde bestimmt hat und berufen hat. Und das ist gut so. Die Wege in eine Gemeinde hinein, die ich beobachtet habe, sind eigentlich nur zwei. Das eine ist, ich gehöre zu der Gemeinde, in der ich Jesus Christus kennengelernt habe, als meinen Erlöser, ihn angenommen habe. Das ist häufig der Weg für fast alle. Aber es gibt auch noch einen zweiten, nämlich dann, wenn ich bereits bekennender Christ bin und Gott ruft mich zum Beispiel durch einen Wohnortwechsel in eine andere Gemeinde hinein. Auch das kann möglich sein. Eine dritte, noch seltenere Möglichkeit ist die, dass ich in einen anderen Dienst gerufen werde und dadurch eine Gemeinde wechseln muss. Heute nehmen wir hier Menschen aus diesen ersten beiden Gruppen auf, die nämlich entweder durch Umzug oder durch Bekehrung, Wiedergeburt hier zu uns gefunden haben. Jetzt möchte ich über den zweiten Teil unserer Identität reden. Das erste war, wir sind Christen, wir sind eine Gemeinde. Wir haben da die Unterschiede ungefähr uns angeschaut. Der zweite Teil ist der individuellen Identität. Und Gott beschreibt eben die Gemeinde als ein Gebäude. Und als solches, da gibt es Unterschiede, die reichen von der Art der Bauweise über, wie tief ist das Fundament, wie breit ist das Fundament, das bestimmt letztendlich die Höhe des fertigen Gebäudes. Welche Form hat das Gebäude? Und da gibt es so viele Gebäude. Es gibt Gebäude, die sind als Krankenhaus konzipiert. Die sind ganz anders gebaut als Gebäude, die als Schulen aufgebaut wurden oder als Gebäude, die als Kirchen gebaut wurden. Es gibt Fabrikhallen, Fabrikgebäude. Es gibt Einfamilienhäuser, es gibt Wolkenkratzer. Es gibt Geschäfte, große Walmart-Stores oder ähnliches. Jedes dieser Gebäude hat seine Identität, aber eben auch Unterschiedlichkeit gegenüber von anderen Gebäuden. Niemand käme auf die Idee, eine Kirche mit einem Supermarkt zu vergleichen, oder? Obwohl das möglich ist, im Supermarkt eine Kirche aufzubauen. Das sind ja die neueren Gedanken. So, da gewöhnen wir uns so langsam dran, dass ja alles möglich ist in der heutigen Zeit. Ehre sei Gott, sogar im Kino, ne? Kann man eine Kirche bauen. So, die Dinge sind möglich. So, wir können die Identität dann auch mit uns verändern. Weil Identität hat immer mit Menschen zu tun. Und Menschen tragen ihre Identität letztendlich da zusammen, wo sie zusammenkommen. Da wir sicher gehen wollen, dass nur solche Menschen in die Gemeindefamilie hineinkommen, die Gott hierzu berufen hat, haben wir einige Voraussetzungen geschaffen, die es zu erfüllen gilt, bevor Mitgliedschaft möglich ist. So ist eine der Bedingungen von einer Mitgliedschaft die Teilnahme am Begegnungswochenende mit einem nachgelagerten Glaubensgrundkurs, den wir Nachbegegnung nennen. Hier stellen wir unsere theologische Ausrichtung dar und machen unsere Ziele und unsere Vision klar, sodass jeder, der sagt, ich möchte hier Mitglied werden, auch genau weiß, wer wir sind. Weil es wäre doch grausig, man besteigt einen großen Ozeandampfer und kommt nachher ganz woanders raus, als man eigentlich dachte, dass man rauskommt. Das Ziel sollte also klar sein und auch der Weg, den sollten wir miteinander teilen. Hier jetzt in Kürze ein paar Schwerpunkte, die uns von einigen anderen Kirchen, die Sie vielleicht kennen, unterscheiden mag und dadurch auch den Reiz ausmachen, der das Christuszentrum sicherlich auch hat. Zunächst, wir sind eine Gemeinde des vollen Evangeliums. Das meint, das Evangelium, das Wort bedeutet gute Nachricht oder gute Botschaft. Wir nehmen alles, was drin ist. Ich will niemandem vorwerfen, dass er es nicht macht, aber wir machen es zumindest ganz bewusst. Wir möchten nichts verpassen von dem, was Gott uns in seinem Wort mitteilt. Und sein Evangelium, die Bibel, das Neue Testament in Verbindung mit dem Alten, beinhaltet fantastische Zusagen, die manchmal fast zu schön zu sein scheinen, als dass man sie wirklich so glauben kann. Da steht zum Beispiel drin, dass wir Sündenvergebung von ihm bekommen können. Völlig gratis. Umsonst. Unverdient. Wir können nichts tun, dazu steht sogar da. Egal was wir tun, das waren die vier Grundsätze, die wir eben hatten. Solo gratia. Wir können nichts tun, die Gnade ist frei. Die beinhaltet ewige Rettung, nicht nur zeitlich hier auf der Erde eine gute Zeit zu haben, wo wir wissen, Gott ist mit uns, sondern eine ewige Rettung, ein ewiges Leben, was weitergeht, wenn dieses Leben hier endet. Und ich verrate euch was, keiner von uns verlässt diesen Planeten hier lebendig. Die Frage ist nur, wo wir danach sein werden. Das ist genau der Punkt. Himmel und Hölle sind so real wie Wasser und Luft. Nur weil wir sie nicht immer sehen oder empfinden, heißt es nicht, dass sie nicht da sind. Dieses Buch enthält mehr als 10.000 Verheißungen. Verheißung meint Versprechen, die Gott gegeben hat, wenn wir ihm gehorsam sind. Das ist immer die Grundbedingung. Diese Versprechen gelten eigentlich nicht Christen, sondern Jüngern Christi. Wenn man genau reinsieht, wird man das merken. Nicht nur, weil ich mal irgendwann mal eine ernste Sache mit Gott gemacht habe und dann wieder weiterlebt wie zuvor. Dann werde ich davon recht wenig ergreifen können, weil mir der Zugriff fehlt. Aber als Jünger, als Mann oder Frau, die sagt, Gott, du bist mein Führer. Ich weiß, wir mögen das Wort nicht so als Deutsch, aber eigentlich meint es das noch mehr als Leiter. Er führt uns nämlich und nicht verführt uns, wie der andere, der diesen Namen sich mal gegeben hat in diesem Land vor 60 Jahren oder 70 Jahren. Wir haben einen Führer, der uns wirklich gut führt. Jesus Christus heißt er. Der Führer, den wir mal hatten, der hat Menschen für sich in den Tod geschickt. Aber den Führer, den wir haben, der ist für uns ans Kreuz gegangen. Wisst ihr? Das ist ein großer Unterschied. Diese Versprechen Gottes, die beinhalten ganz markante Eckpunkte, die wir alle im Leben Jesu wiedersehen. Zum Beispiel körperliche und seelische Heilung und Wiederherstellung. Das gehört zum vollen Evangelium dazu. Wer das weglässt, der hat die Bibel entweder nicht wirklich gelesen oder hat sich entschieden, gewisse Dinge rauszustreichen. Weil ansonsten gibt es keine Erklärung, diese Dinge herauszunehmen aus unserem christlichen Alltag. Gott rettet, Gott heilt und Gott befreit. Bis heute. Hier sind viele, die haben das live erlebt. Wir haben jetzt zum Wochenende, ich denke, mehr als ein Dutzend Heilungen erlebt, direkt, wo Leute sagen, es ist wirklich sofort feststellbar. Bei anderen Krankheiten muss man das nochmal vom Arzt überprüfen lassen. Aber wenn ich mit chronischen Kopfschmerzen komme oder Rückenschmerzen und es ist weg, kann ich das sagen, oder? Darin sind heile Beziehungen enthalten, in diesem Buch, in diesem Evangelium. Gott sagt, er möchte, dass wir in unseren Ehen wieder heil werden. Und er gibt sich nicht damit zufrieden, was die Statistik heute sagt, nach 3 bis 5 Jahren sind die Ehen eigentlich fertig. Die Power ist raus, die Lust ist verschwunden, meistens bei einem Teil. Ja, und dann trennt man sich eben und sucht es woanders. Man lebt es heute und man erlebt es heute. Ich habe eine Zukunftsstatistik gesehen, im Jahr 2030 wird 80% aller Ehen werden geschieden. Tolle Aussichten. Möchte ich gar nicht mit. Möchte ich sagen, das Gegenteil wird der Fall sein. Ich glaube, dass im Jahr 2030 die Ehen noch viel bewusster eingegangen und erlebt man es heute. Weil Menschen mehr und mehr erkennen, dass es Gottes Idee war. Gott hat die Ehe genauso wie die Gemeinde geschaffen. Das sind beides Grundideen Gottes, die er geschaffen hat, damit wir in Beziehungen wachsen und reifen. Und damit unser Charakter sich an etwas auch reiben kann und damit sich entwickelt. Es gehört zum Job. Als Ehefrau. Und als Ehemann. Wir wissen nicht, wir kennen das auch gut. Da reibt es auch manchmal. Wie gut, oder? Nicht im Moment des Reibens, aber hinterher. Er möchte, dass Beziehungen heilen, nicht nur in Ehen, sondern auch zwischen Vater und Sohn, zwischen Mutter und Tochter und zwischen vielen anderen noch, wo Dinge kaputt gegangen sind, weil Egoismus geherrscht hat und nicht die Nächstenliebe. Jesus sagt, wir sollen einer den anderen höher achten als uns selbst. Würden wir das doch tun? Es gäbe keine Beziehungsprobleme, sagen wir mal ehrlich. Wenn ich meine Frau immer höher achten würde als mich selbst, hätten wir nie einen Streit. Das gelingt mir aber noch nicht immer. Ich bin dabei, aber es ging mir noch nicht immer. Ich merke da manchmal, wenn ich voll versagt habe. Wollte doch eigentlich ganz, predigt doch ganz anders. Jetzt habe ich wieder so einen Müll gebaut. Kennt ihr das? Wisst ihr, Gott weiß das. Und Gott sieht unser Herz. Und er hat nicht vergessen, was sein Wort sagt. Dass wir heil werden sollen, dass wir wachsen sollen in diesen Bereichen, in Beziehungen. Da steht was von finanziellem Wohlstand, meine lieben Freunde. Ja, aber die Wirtschaft, Benzin 1,45. Dachte ich, guck nicht recht, wo ich eben die Tankstelle gesehen habe beim Vorbeifahren. Jetzt haben wir gerade ein Diesel bestellt. Jetzt ist das Diesel so teuer wie bisher immer das Benzin, was wir getankt haben. Unglaublich. Aber wisst ihr was? Das macht doch gar nichts. Ehre sei Gott. Er ist doch mein Versorger. Nicht mein Gehalt ist mein Versorger. Nicht, was Menschen mir tun können. Er ist mein Versorger. Und wenn das Benzin 2 Euro kostet, Gott wird versorgen. Gar keine Frage, oder? Wir sind doch nicht abhängig von der weltlichen Ökonomie. Gott sagt, es gibt eine himmlische Ökonomie, die funktioniert gerade andersrum. Thomas hat heute gepredigt, hat gesagt, hier, wenn ihr was gebt, dann sät ihr aus, dann wird 100-fach wieder zurückkommen. Wer das noch nicht erlebt hat, tut mir leid. Macht weiter, ihr werdet es erleben. Das ist fantastisch, wenn du erlebst, wie du was gibst, und es kommt nicht nur das zurück, sondern viel mehr. Es kommen sogar Dinge zurück, die du mit Geld gar nicht kaufen kannst, weil du etwas aussäst. Wenn ich Geld aussähe ins Reich Gottes, dann ist das ja nicht ein Scheinpapier. Dann ist das ein Teil meines Lebens, meiner Kraft. Meiner Arbeitskraft, meiner Arbeitszeit, meiner Kreativität, all das spiegelt so ein kleiner Schein wieder. Und Gott sagt, davon habe ich viel für dich. Ideen, Konzepte, Einsichten. Ich segne dich mit allem Guten und dir soll es wohlgehen. Menschen, die Gott lieben, denen geht's gut. Denen geht's auch finanziell gut. Vielleicht werden wir nicht alle Millionäre, aber uns geht's gut. Wohlstand, ich predige in Ghana einmal im Jahr. Die haben auch Wohlstand. Nicht so wie wir, da hat nicht jeder sein eigenes Auto, wisst ihr. Aber wenn die ein Fahrrad haben, ist das in Ordnung. Für ihre Lebenssituation ist das Wohlstand. Wir sollen wohlstehen in jeder Hinsicht. Das ist ein Teil des vollen Evangeliums. Und letztendlich ist es, dass wir Segen sein sollen. Das ist Evangelium. Das ist die Erfüllung der alttestamentlichen Schriftstelle aus Genesis 1. Genesis 12, Vers 1 und 2, wo Gott das Abraham zuruft und sagt, du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Das ist unser Leitspruch als Gemeinde. Wir wollen nicht in unserem Segen versauern, wisst ihr, so wie das tote Meer. Nimmt immer nur auf und auf und auf und gibt nichts ab. Wofür bauen wir Speicher für sowas? Das wird verderben. Nein, wir werden sagen, wir lassen es durchlaufen. Wir kriegen Segen, wir geben weiter. Und Leute werden gesegnet um uns herum und werden aufmerksam denken, was sind das für Christen? Denen dürfen wir nicht mal ein Opfer geben, wenn wir im Gottesdienst kommen. Preis sei Gott, wir wollen gar kein Opfer von irgendeinem Gast. Wir wollen euch segnen. Das ist unser Herz. Weil wir wissen, Gott versorgt uns und nicht wir Menschen machen das. Gott gebraucht uns zwar dazu, aber wenn er mich nicht gebrauchen kann, wird er einen anderen gebrauchen. Ehre sei Gott. Er ist viel größer als unsere Gedanken oft. Wir verstehen unseren Kernauftrag als Christen darin, dieses Evangelium weiterzusagen. Und das ist, was es meint. Wir sind eine Gemeinde des vollen Evangeliums. Wir sind eine Zellgemeinde, die mit dem Prinzip der 12 arbeitet. Das haben bestimmt viele noch nie gehört. Ist auch nicht ganz so wichtig. Aber ich möchte es einfach mal erwähnen. Zellgemeinde heißt, wir glauben, dass der Gottesdienst nicht Gemeinde ist.
Das ist zu platt. Da ist einer, der redet und alle hören zu. Toll, das ist Gemeinschaft. Das ist nicht Sinn und Ziel des Gottesdienstes. Gemeinschaft muss während der Woche gelebt werden. Und dafür haben wir ein Kleingruppensystem geschaffen, mit über 20 Kleingruppen zurzeit in der Umgebung, in verschiedenen Orten und Häusern, wo Menschen ihr Haus aufmachen und sagen, hier darfst du dabei sein, hier wollen wir echte christliche Gemeinschaft trainieren miteinander. Hier wollen wir das Wort Gottes kennenlernen, hier wollen wir miteinander beten, füreinander da sein, einander helfen. Nicht nur im Zelltreffen, sondern eben darüber hinaus. Weil Zelle heißt nicht im Treffen, sondern Zelle ist immer. Und Zelle, das Wort unterscheidet sich ja von Haus, Kreis und all diesen geschlossenen Begriffen. Ein Hauskreis ist eben was Geschlossenes, da bist du eben drin oder nicht drin und kommst auch nicht mehr rein, wenn er voll ist. Nein, wir sind eine Zelle, die ist auf Wachstum ausgelegt. Wir erwarten, dass Gott Menschen hineinbringt, die wiederum selbst solches tun wollen irgendwann. Fantastisch, und das passiert. Zellen multiplizieren sich, sie wachsen. Und dieses Prinzip wenden wir auch für unsere Gemeinde an. Menschen werden erstens für Christus gewonnen, das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, weil wir wissen, dass Menschen, die Jesus nicht kennenlernen, egal wie religiös die sein mögen, nicht in den Himmel kommen. Und das wäre grausig, wenn wir da Schuld hätten, dass auch nur einer verloren geht, den wir es hätten weitersagen können. Darum verschenken wir tausende von CDs im Jahr, drucken tausende von Magazinen und laden ein und haben Gottesdienste hier und eben Zelltreffen. Wir wollen Menschen gewinnen und wir wollen Menschen dann aber auch nicht alleine lassen, wenn sie ihr Leben Christus gegeben haben. Sondern wir wollen ihnen helfen, echte Jünger Jesu zu werden. Und das ist spannend und faszinierend. Wir wollen, dass ihr Glauben fest wird. Dafür machen wir Begegnungswochenenden und andere Dinge, die wir anbieten, wo wir einladen zu. Wir wollen dann, dass Menschen in echte Jüngerschaft hineinkommen, trainiert werden in ihrem Glauben und selbst lernen, mündig zu sein, als Christen Dinge zu ergreifen. Wir wollen keine Abhängigkeit von irgendwelchen alten Christen hier. Wir wollen, dass jeder selbst lernt, ein Mann Gottes, eine Frau Gottes zu sein, die ihren Glauben bewusst ausleben kann. Und dann selbst hinzugehen, um andere Menschen für Christus zu gewinnen. Das ist fantastisch. Wenn ich das erlebt habe, das ist so wie ein Sechser im Lotto. Wir spielen jetzt kein Lotto, wir glauben nicht an dieses Art Glücksprinzip. Glauben, Glück kommt von Gott und nicht, das machen wir nicht selbst. Aber stell dir vor, Pavel und ich würden dieselben Lottozahlen spielen. Ich wüsste das. Und ich würde Fernsehen schauen, würde sehen, boah, 6 Richtige. Die Million ist mir. Und ich wüsste, er hat die auch. Was für ein Freund wäre ich, wenn ich ihm das nicht sagen würde. Wenn es vielleicht gerade verpasst hätte, dieses Mal zu gucken. Was für ein Freund wäre ich. Keiner. Ich sage das Wort jetzt nicht, für das ich mich dann halten würde. Ich glaube, dass wir als Christen mehr haben als ein Sechser im Lotto. Wir haben das Leben gewonnen, ihr Lieben. Das, wovon die ganze Welt träumt, wovon Filme gemacht werden und Kitsch und alles Mögliche, um das irgendwie darzustellen, aber keiner hat eine Ahnung, der Christus nicht kennt, was Leben heißt. Wir existieren zwar und vielleicht manchmal sogar richtig gut, aber Leben zu haben ist eine andere Dimension. Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch das Leben zu bringen, Leben im Überfluss. Und wenn wir diese Qualität von Leben einmal gekostet haben, ich garantiere euch, ihr wollt nie mehr was anderes. Diese Verbindung mit Christus ist mir die wichtigste, ist mir wichtiger als die Verbindung zu meiner Frau, zu meinen Eltern, zu meinen Kindern, die ich sehr liebe. Über alles andere sonst. Aber Christus zu kennen, das ist Leben. Und durch dieses Leben bin ich in der Lage, meine Familie zu lieben, in einer Art und Weise, wie ich das vorher nie hätte tun können. Weil er gibt mir Liebe satt. Versteht ihr? Ich muss niemandem was wegnehmen dadurch, im Gegenteil. Ich werde fähig, viel mehr zu geben, als ich vorher geben konnte. Wir haben homogene Zellen. Die halten länger frisch. Wie die Milch, nee. Homogen heißt gleichgeschlechtlich. Unsere Zellen treffen sich als Männerzellen oder als Frauenzellen. Wir haben herausgefunden, dass meistens einer in so einem Ehepaar der eher zurückhaltender ist. Ist ja auch gut so, normal. Nur solange wir gemischte Zellen hatten oder Kleingruppen hatten, war immer nur einer war besonders stark dabei und der andere hielt sich so zurück und wurde auch nicht weiter gefördert. Aber seit wir das trennen und die Frau hier und der Mann hier hingeht, kommen beide nachher zurück und sagen, wow, das war cool. Ich war voll dabei, ich kann dir was berichten, ich war selbst aktiv. So, das ist einer der Hauptgründe, warum wir sagen, wir machen das auf die Weise, das ist so gut und die Männer fühlen sich so wohl untereinander, und die Frauen auch. Also, ich meine, wir reden da über Dinge, über die würden wir nie reden, wenn da eine Frau dabei wäre. Ganz ehrlich. Und ich habe gehört, Frauen sind so ähnlich. Lassen wir es mal so stehen. So, versuchen wir in diesen Zellen bis zu 12 Personen zu trainieren und sich selbst wieder fähig zu machen, diesen Dienst an andere zu tun. Wir träumen davon, weit über 100 Zellen zu haben, hier im Umkreis. In jedem Dorf 1, 2, 3 Zellen, wo Leute sich einmal die Woche zusammenfinden, wo echte Freundschaften entstehen, Gemeinschaft entsteht und wo das Wort Gottes ganz praktisch gelebt wird, so dass man nicht fragen muss, was bist du für einer? Ja klar, bist du krank im Dorf, gehst du erstmal zu denen. Weil die legen Hände auf und die beten. Und da passieren ganz gewaltige Dinge. So ist die Gemeinde hier entstanden. Wir waren 7 Leute, wo wir angefangen haben. Meine Familie und die Maria Bob und weiß nicht, so rum. Und das war einfach der Punkt. Leute kamen, wir haben gebetet, sie wurden geheilt. Wir sind eine Gemeinde der Glaubensbewegung. Auch das gehört zu unserem Erbgut. Das ist Teil unserer Identität. Wir glauben, dass Gott all die Dinge, die wir benötigen, bereits für uns bereitgestellt hat und dass es unsere Aufgabe ist, nicht darum zu betteln, sondern diese im Glauben aus den himmlischen Regionen in diese materielle Welt zu holen. Das ist ein ganz anderes Gottesbild, als viele haben. Wir erwarten nicht so sehr, dass Gott Dinge für uns tut, sondern wir trainieren uns dazu, die Dinge geistlich zu ergreifen, die wir benötigen. Mit diesem Weltbild, was wir haben, da stellt sich die Frage gar nicht, die ich so oft gehört habe. Warum lässt Gott das zu? Habe ich nie verstanden, die Frage. Wieso Gott das zulassen? Gott macht doch gar nichts. Gott hat alles am Kreuz beendet. Er sagt, es ist vollbracht. Er hat uns den Schlüssel gegeben für unser Lagerhaus. Wir müssen aufschließen und uns die Sachen rausholen. Wenn wir es nicht machen, ist das doch unser Problem, nicht seins. Wenn ich jedem von euch einen Schlüssel geben würde für ein Schließfach am ICE-Bahnhof oben. Genau, direkt neben der neuen Gemeinde. Das ist visionär jetzt. Und wenn Sie sagen, in diesem Schließfach sind 3 Millionen Euro drin und die stehen zur Verfügung. Und dann würdet ihr kommen nach 10 Jahren, runtergekommen, arm, bloß, krank, würdet sagen, ich habe kein Geld für die Krankenversicherung gehabt, ey, mir geht's so dreckig, meine 2 Kinder sind früh gestorben, bla bla bla, all das. Not über Not, weil mir ging's so schlecht, wir hatten kaum was zu essen, ich bin abgemagert bis auf die Knochen. Und ich würde fragen, hä? Warum? Hast mich so im Stich gelassen. Wie, ich habe dich im Stich gelassen? Guck mal, was du da am Hals hängen hast. Was ist denn das? Oh, der Schlüssel, den du mir gegeben hast. Aha. Warum hängst du ihn um den Hals? Warum benutzt du ihn nicht? Ach, ich muss ihn benutzen. Ja, Schließfach öffnet sich nicht von allein. Ich habe dir gesagt, wo das Ding ist, aber du musst hingehen und es abholen. Das ist, was Christentum eigentlich meint. Das ist, was die Bibel lehrt. Ich weiß nicht, wie Leute kommen auf alle möglichen Ideen. Ich war ja früher auch mal in einer anderen christlichen Religionsform und habe dann ein ganz anderes Gottesbild gehabt. Und das hat mich immer auf Abstand zu Gott gehalten, weil ich dachte, hey, Gott ist unberechenbar. Das ist ein ziemlich seltsamer alter Mann, der heute seine Kinder eine Steicheleinheit gibt und morgen haut er dich halbtot, weil er dich prüfen will oder dir irgendwas sagen will. Versteht ihr? Das war auf Abstand. Ich glaube, okay, Gott gibt's, das habe ich schon geglaubt, aber bitte nicht so nah rangehen. Weiß ja nie, was er gerade tut, wenn er mir begegnet. Aber sein Wort lehrt diesen Gott gar nicht. Dann haben wir das Alte und Neue Testament durcheinander gewürfelt und nicht wirklich verstanden, was da eigentlich passiert ist. Das kann ja sein. Aber je mehr ich die Bibel lese, ich habe sie jetzt, denke ich, 20 Mal durch, desto mehr wird mir klar, Gott ist einfach nur gut. Er ist richtig gut und er möchte Gutes für uns. Die Frage ist, ob wir das auch glauben. Weil wenn es stimmt, dass wir alles, was wir geistig bekommen, durch Glauben kriegen, dann macht es ganz viel aus, was ich glaube. Glaube ich, dass Gott gut ist, werde ich viel erwarten und viel empfangen. Werde ich meine Schließfächer öfters besuchen und lehren und sagen, danke Herr, preis sei Gott, du hast mich geheilt, du hast mich gerettet, du hast mich freigemacht von dieser Sache, du hast mir Erfolg gegeben im Beruf und so weiter und so weiter. Wir glauben, dass Gott in dieser Zeit hier beinahe ausschließlich über und durch die Menschen wirkt, in die er seinen Geist investiert hat. Also Menschen, die nach Johannes 3 von Neuem geboren wurden. Viertens. Wir sind eine auftragsorientierte Gemeinde. Wir haben uns vor 2,5 Jahren entschieden, uns nicht länger nur um uns selbst zu drehen, sondern wir wollten eine auftragsorientierte Gemeinde sein. Wir wollten den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, mit ganzem Herzen erfüllen. Es geht also nicht um Programme oder Beschäftigungen, die uns gut tun. Die hatten wir schon immer. Das ist auch hier und da mal dran. Aber das soll nicht Zentrum sein. Wir sind nicht so daran interessiert, uns um uns selbst zu drehen oder um Kirche zu spielen. Ja, wir haben eine tolle Gemeinde, ist so kuschelig hier bei uns. Ja, es wird auch immer kuschelig sein. Aber das ist nicht das Zentrum. Alles, was wir tun, das hat mit dem einen großen Auftrag zu tun, den Christus uns und allen Christen dieser Welt gegeben hat. Alle neuen Aktivitäten, die wir starten, da legen wir diese Schablone drüber und gucken, passt das da rein? Ist es wirklich wichtig für diesen Auftrag? Oder ist es nur wieder mal, wir beschäftigen uns? Ne? Beschäftigen, beschäftigen, beschäftigen. Dieser Auftrag steht in Matthäus 28 und auch noch an anderen Stellen. Ich mag mal diese eine Stelle nur vorlesen. Und Jesus trat herzu, das war unmittelbar nach seiner Auferstehung, redete mit ihnen und sprach,
Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Das ist der große Auftrag. Darum geht es unserem Herrn. Wenn der nicht so wichtig wäre, hätten wir alle direkt nach unserer Bekehrung auffahren können zum Himmel und es wäre gut gewesen. Weil da ist es ohnehin besser als hier, oder? Selbst das beste irdische Leben, glaube ich, kommt nicht mit dem, was danach kommt. Aber er hat uns hier gelassen und hat uns diesen Auftrag klar und deutlich mitgeteilt. Ich habe 4 Jahre in unserer Armee gedient und ich habe eins gelernt. Der letzte Befehl gilt. Und so mag ich diesen letzten Befehl auch ernst nehmen, den der Herr gegeben hat. Er hat ihn nie aufgehoben, hat ihn nie widerrufen, hat nie gesagt, okay, jetzt habt mal viel Spaß und Fun und alles, darum geht's. Nein. Ihr werdet Spaß und Fun haben, wenn ihr diesen Befehl ernst nehmt. Ihr werdet da mehr Befriedigung und mehr Freude dran haben, als an irgendwas, was ihr euch ausdenken könnt. Und wir gehen zum letzten Punkt. 5. Wir sind eine liebevolle Gemeinde. Das ist mir ganz wichtig. Auch das ist ein Teil unserer zweiten Identität. Wir sind eine liebevolle Gemeinde. Wir glauben, dass wir den großen Auftrag Gottes nur tun können, wenn wir das große Gebot Gottes selbst leben. Und das lesen wir hier. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen 2 Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wenn wir das nicht leben können, brauchen wir bei dem großen Missionsbefehl gar nicht nachdenken, weil dann ist es auch wieder nur Aktionismus. Aber wenn wir in dieser Liebe leben und mehr lernen, darin zu leben, Gott zu lieben, mehr als alles sonst, und dann unseren Nächsten wie uns selbst. Viele haben Probleme damit, Gott zu lieben, aber manche auch Probleme, sich selbst zu lieben. Aber wie kann ich meinen Nächsten gut lieben, wenn ich mich selbst nicht lieben kann? Wenn ich mir selbst nichts gönne, immer nur am Schuften bin und mir keine Auszeiten gebe, weil ich ja meinen Wert aus meiner Leistung beziehe. Gott sagt, du bist wertvoll, weil du bist, nicht weil du tust. Das ist entspannend am Evangelium. Gott sagt nicht, du musst erst das und das und das und das tun. Er sagt, du musst das und das sein. Wenn du mein Sohn, meine Tochter wirst, durch Entscheidung, nicht durch Leistung, dann wird dir alles gehören. Die kleinen Prinzen und Prinzessinnen unserer Monarchien in Europa, die haben nichts tun müssen, wisst ihr das? Gar nichts. Die waren auf der Welt und waren schon Prinz und Prinzessin. Die mussten nicht erst irgendwas beweisen. Aber als Prinz und Prinzessin wuchsen sie in ihren Stand hinein. Von der Unmündigkeit in die Mündigkeit, in die Autorität hinein. Und so ist es mit uns auch. Wir sind von dem Moment an, wo wir Christus unser Leben ganz bewusst hingeben, sind wir Gottes Sohn und Gottes Tochter. Und damit Prinz und Prinzessin der höchsten Monarchie, die überhaupt existiert. Der Monarchie Gottes. Weil er sagt über sich, ich bin der König der Könige. Wow. Das ist eine coole Sache. Da Sohn zu sein, das sage ich euch, ist eine coole Sache. Nun, nach dem großen Auftrag, nach dem großen Gebot, eine Übersicht nochmal. Das ist, wer wir sind. Eine Gemeinde des vollen Evangeliums, eine Zellgemeinde, eine Gemeinde der Glaubensbewegung und eine auftragsorientierte Gemeinde und über all dem eine liebevolle Gemeinde. Dann fragte ich mich, gut, dann haben wir die Identität ja geklärt und einen letzten Punkt möchte ich mit euch noch anschauen. Und das ist der Titel der Predigt. Christ. Was ist das? Christ. Ich hoffe, ihr seid auch so neugierig. Das seht ihr ein. Ich habe die Buchstaben genommen und habe wirklich mal Worte dazu geschrieben, wo ich glaube, die gehören zu jedem Christ dazu. Ganz egal, ob der katholisch oder evangelisch oder freikirchlich ist. Diese Attribute, Beschreibungen machen mich aus, wenn ich Christ bin. Wenn ich das nicht bin, dann bin ich vielleicht auf dem Weg dahin, aber vielleicht noch nicht angekommen. Ich glaube, ein Christ ist charakterfest. Da könnte man auch sagen, er ist charismatisch. Er hat eine Ausstrahlung. Und er ist ein Champion. Alles das würde zu diesem C passen. des Christen und bestimmt noch vieles mehr. Aber die Worte fielen mir so ein. Ein echter Champion, ein echter charakterfester Held Gottes. Ein Charismatiker, ein Mensch, der Menschen anzieht, zu sich hinzieht, weil sie merken, hier lebt jemand in ihm, der ist größer als er selbst. Zum Bernsee-Drümper zieht es bestimmt niemanden hin. Aber seit Christus in mir wohnt, merke ich, dass Menschen zu mir hingezogen werden, die es vorher nicht waren. Weil sie merken, da ist jemand anderes ins Haus eingezogen. Hingegeben, das steht für das H im Wort Christ. Man könnte auch sagen, heilig oder hoffnungsvoll. Hingegeben. Das ist jemand, der sein Leben hingegeben hat, ganz bewusst, nicht weil er es musste, sondern weil er es wollte, weil er etwas verstanden hat. Nämlich, dass egal wie klug ich bin, ich bin bestimmt kein Dummkopf, egal wie klug ich bin, all meine klügsten Ideen können mir nicht 1% von dessen geben, was Christus für mich hat. Und ich habe verstanden, wenn ich mich ganz ihm hingebe und die Kontrolle abgebe, ist ja nicht immer einfach, dann geht es mir besser als in jeder anderen Situation meines Lebens, die ich gestalten könnte. Versteht ihr den Unterschied? Hingabe heißt, ich habe was erkannt. Das ist nicht, ich muss aber jetzt heilig leben und das. Hier sind einige Leute, die haben sich bekehrt vor ein paar Monaten oder 1-2 Jahren und die haben von sich aus Entscheidungen getroffen. Die wussten auf einmal, das ist nicht in Ordnung, was sie bis dahin für normal hielten, weil es ja alle machen. Also sie haben erkannt, ich habe mich Gott hingegeben. Wenn wir heute in die Taufwanne steigen, ihr Lieben, dann ist das genau der Ausdruck dessen. Ich gebe mich ganz hin und ich lasse mein altes Leben in diesem Taufwasser zurück. Das ist nachher ganz schwarz. Und ihr kommt raus als neuer Mann, neue Frau. Wir wissen, dass es nicht in der Taufe passiert. Es passiert, wenn ich meine Entscheidung für Christus treffe. Die Taufe ist nur eine symbolische Handlung, um das Vorzeugen, das ist biblisch, Vorzeugen auszudrücken. Sagen, und ich verlasse das Taufwasser als neue Kreatur und ich gehöre meinem Christus und nicht mehr mir selbst. R, das R des Wortes Christus, meint, es ist ein Mensch, der radikal lebt. Wenn du nicht radikal lebst, bist du kein Christ. Aber radikal ist doch so negativ besetzt. Ja, ist mir egal. Weil mir geht es nicht darum, wie ein Wort besetzt ist, sondern was ein Wort meint. Das Wort radikal kommt aus dem Wort radik. Das heißt von der Wurzel her. Und genau das sollten wir sein. Radikal und fundamental auch, sind wir. Das Fundament ist unsere Bibel. Darauf stehe ich. Unser Fundament ist nicht Gewalt. Und all diese Dinge, ja, die andere Fundamentalisten haben, die wir nicht so mögen, wie die Moslems zum Beispiel. Die fundamentalistischen Moslems sind eine gefährliche Sache. Fundamentalistische Christen sind der größte Segen, den dieses Land sich wünschen kann. Weil hier werden Werte wiederhergestellt. Hier wird Liebe gelebt. So, ich glaube, wir sollten radikal sein als Christen. Von der Wurzel her verbunden mit diesem Gott, der die Bibel uns geschenkt hat, der seine Wahrheit uns geschenkt hat, der Christus auf die Erde geschickt hat. Wir könnten auch sagen, reich für das R. Wir sind reich an vielerlei Dingen. Nicht nur an Finanzen, an viel, viel wichtigeren Dingen noch dazu. Wir sind reich, überreich beschenkt. Oder ratgebend könnte man für das R nehmen. Wir Christen sollten die sein, wo andere hinkommen, weil sie sagen, ich brauche mal einen Rat. Finde ich faszinierend. Manchmal kommen Geschäftsleute zu mir. Leute, die viel mehr Bildung haben als ich vielleicht, die viel mehr Erfolg haben und wollen einen Rat, weil sie wissen, den Rat, den ich gebe, ist nicht einfach nur irgendein, wir kalkulieren mal durch, sondern da sind geistige Elemente mit drin. Und wir Christen sind Ratgeber, potenzielle Ratgeber, weil wir verbunden sind mit dem Ratgeber aller Ratgeber. Und wenn er durch uns reden kann, fantastisch. Das Wort I, inspirierend. Wir Christen sollten inspirierend wirken, oder? Ich wünsche mir, dass wenn ein Mensch mit mir eine halbe Stunde Zeit verbracht hat, dass er mit neuen Ideen rausgeht. Neuen Gedanken, neuen Visionen, neuen Träumen. Und nicht niedergeschlagen, weil er sich mein Gemeckere und Gejammere angehört hat. Wir Christen sind keine Jammerer, wir sind keine Jammerlappen. Wir können mitten in der Krise stehen und können sagen, Preis sei Gott für diese wundervollen Benzinpreise. Für die tolle Rentenreform. Danke Herr für Hartz IV. Halleluja. Wir sind doch nicht abhängig von diesen Dingen. Versteht ihr, was ich meine? Wir sind nicht abhängig, selbst wenn es manchmal so aussieht. Wir müssen überlegen, auf was wir unser Vertrauen, unseren Glauben setzen. Und spätestens dann wissen wir, ist doch wunderbar, preis sei Gott. Was kann uns denn passieren? Wir sind inspirierend, wir sind aber auch initiativ. Und wir sind auch inspiriert. Denn sonst könnten wir nicht wirklich inspirieren. Ne? Wir sind die, die vorangehen können. Das Wort für es, da habe ich zwei Sachen hingeschrieben, stark und selbstbewusst. Auch wir Christen sind selbstbewusst. Wisst ihr warum? Weil wir wissen, wer in uns lebt und wer in uns herrscht. Und seit ich weiß, dass der Herr, der Himmel in mir lebt, kann ich sagen, wow, fantastisch, ich bin so gesegnet. Gott hat in mir Wohnung genommen, in jedem, der sich Christ nennt. Nur wir vergessen das manchmal, was für eine Bedeutung das hat, wenn er in uns einzieht und wir wirklich wissen dürfen, wir sind durch ihn stark. Aus mir heraus bin ich schwach, wie jeder andere auch. Aber wenn er in mir ist, dann kann ich mit Paulus sagen, dann bin ich stark. Und ich bin selbstbewusst, ich muss mich nicht verstecken, ich kenne meine Identität. Davon rede ich ja heute den ganzen Morgen. Über Identität. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß auch, wer ich als Person in Christo bin. Ich bin von Neuem geboren. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes, sagt die Bibel über mich. Ich bin makellos und fehlerlos. Ich kann nicht mehr sündigen. Das alles sagt die Bibel über mich als Christ. Das heißt nicht, dass ich nicht Fehler machen kann. Aber das heißt, dass diese Fehler mir nicht mehr zu Verdammnis werden. Sondern, dass ich sehr schnell umkehren werde, weil in mir der Herr wohnt. Wenn ich was mache, was vorher vielleicht normal war, bevor ich mich bekehrt habe, dann merke ich, sage ich, will ich gar nicht mehr tun. Herr, es tut mir so leid. Ich will nicht so sein. Und Gott vergibt mir und weiter geht's. Halleluja. Und ein Wort fehlt noch. Ein Christ ist treu. Faithful, sagen die Engländer. Das heißt glaubensvoll eigentlich. Voll Glauben auch. Könnte man es wortwörtlich übersetzen. Faithful. Faith ist der Glauben. Full ist voll. Wir sind treu und treu meint glaubensvoll. Wir vertrauen auf Gott. Du kannst Vertrauen und Glauben austauschen im Neuen Testament. Immer wenn du Glauben siehst, kannst du Vertrauen sagen. Oder wenn du Vertrauen siehst, Glauben. Es ist dasselbe griechische Wort. Es ist Pistis. Es meint genau dasselbe. Wir sind voll mit Vertrauen an Gott und dementsprechend, könnte man auch sagen, tiefgehend und tugendhaft. Auch Wörter mit T, die hier passen würden. Wir sind nicht oberflächlich. Ich bin gar nicht mehr interessiert an oberflächlicher Kommunikation. Überhaupt nicht mehr. Manchmal werde ich auf Feiern eingeladen und dann geht es so oberflächlich ab. Ich denke, die Zeit hättest du das sparen können. Da ist kein Tiefgang, da ist keine Herz-zu-Herz-Begegnung. Jeder schützt sich mit seinem Schutzschild. Ich bin Dr. so-und-so, ich bin der so-und-so, ich bin bla bla bla. Und keiner sagt mal ein bisschen, was in seinem Herzen los ist, weil jeder ja Angst hat, dass er dann nicht mehr geliebt ist. Das ist die Krankheit unserer Zeit. Aber wir sind tiefgehend und wir sind tugendhaft. Wir halten Dinge hoch, wo andere sagen, ach, es war doch mal gestern. Wir glauben, dass niemand vor seiner Ehe miteinander schlafen sollte. Niemand. Weder Frau noch Mann. Und wer es tut, verletzt sich selbst viel mehr, als er denkt. Wir glauben, dass es gut ist, zu warten auf diese Dinge. Mit der Ehe. Und dann richtig zu genießen, was Gott uns schenkt. Ist es nicht schön, wenn eine junge Frau sich aufhebt für die Ehe? Wenn ein junger Mann sich aufhebt? Und sie sich dann begegnen und sagen, ich habe mich aufgehoben für dich. Und dir schenke ich mein ganzes Sein. Aber wie oft passiert es heute noch? Machen wir uns nichts vor. Das ist sehr selten geworden. Hier in dieser Gemeinde habe ich es oft erlebt, dass es junge Leute gemacht haben. Und ich wünsche mir, dass das weitergesagt wird, dass unser Land erkennt, dass es so gut ist. Ich muss nichts ausprobieren, um zu wissen, ob es klappt. Weil das ist nicht das Wichtigste. Wenn das klappt, dann alles andere nicht. Wissen wir, wie lange so eine Ehe hält, oder? Halleluja. Ich fasse zusammen. Unsere universelle Identität ist die folgende. Wir sind eine lokale, freie, christliche und evangelische Gemeinde. Das apostolische Glaubensbekenntnis ist unsere theologische Grundlage und wir glauben, dass alleine durch die Schrift, alleine durch den Glauben, alleine aus Gnade und Jesus alleine unsere Basis ist für unsere Theologie. Unsere individuelle Identität, die kann wie folgt umrissen werden. Wir sind eine Gemeinde des vollen Evangeliums. Wir sind eine Zellgemeinde mit dem Prinzip der 12. Wir sind eine Gemeinde der Glaubensbewegung. Wir sind eine auftragsorientierte Gemeinde und wir sind eine liebevolle und liebende Gemeinde. Ein Christ ist charakterfest, er ist hingegeben, er ist radikal, er ist inspirierend, er ist stark und selbstbewusst und treu dazu. Ist das nicht eine Herausforderung, in dieser Gemeinde Mitglied zu werden? Oh, Halleluja. Wisst ihr, wir sind das, weil wir das sind. Wir sind das nicht, weil wir irgendeinen riesigen Standard aufheben, sondern weil das der Standard des Wortes Gottes ist, den wir für uns ergriffen haben. Das Postfach haben wir gelehrt. Und das haben wir rausgeholt und gesagt, das wollen wir sein. Und ich bitte euch und sie, dass wir jetzt zusammen aufstehen. Ich möchte etwas tun, was wir eigentlich in jedem unserer Gottesdienste tun. Heute sind viele Gäste hier, ich kenne sie nicht, ich habe keine Ahnung, wie sie
ob sie eine Beziehung mit Jesus Christus haben oder nicht. Aber wenn sie keine haben und jetzt zu dem Ergebnis gekommen sind, eigentlich ist es genau das, was sie brauchen, was ihnen fehlt, dann möchte ich Sie einladen, mit all auch unseren Leuten hier heute, dieses Gebet, was ich jetzt vorspreche, nachzubeten. Es ist ein einfaches Gebet. Sie werden dadurch weder Mitglied dieser Gemeinde, noch werden wir Sie irgendwann darauf ansprechen. Aber es ist das Gebet, was Sie mit Gott verbinden kann. Und wenn das geschieht, dann geschehen Dinge von ganz alleine, über die Sie sich noch sehr wundern werden. Weil Gott ist realer, als Sie denken. Es kam vorhin eine Frau zu mir und die sagte, sie hat einen geistigen Eindruck gehabt und sie hat hier gesehen, wie hunderte von Engeln in diesem Raum waren und die Bühne auch mit zwei starken Engeln voll war, die total interessiert sind an diesem Gottesdienst. Fand ich toll. Ich rede ja nicht von so kleinen Puten mit so dicke Babys mit Flügeln. Ich rede von Engeln Gottes. Und wenn du die in der Bibel findest, da gehst du einen Schritt zurück als vor. Das sind Kampfengel, das sind gewaltige, mächtige Wesen, die da sind, um uns zu schützen und die auch Boten Gottes sind. Die sind gesandt, um Gemeinden wie uns hier zu schützen, um Menschen anzusprechen, die hier sind heute, und ihr Herzen aufzumachen und zu schützen vor anderen Einflüssen. Wir lassen die Jugend noch schnell ihren Platz finden. Liebe Jugend, wir werden jetzt gleich ein Gebet beten, um Jesus Christus als Herrn und Heiland anzunehmen. Und wenn ihr das mittun möchtet, seid ihr herzlich eingeladen, das Gebet mitzusprechen. Ehre sei Gott. Halleluja. So empfange Gottes Leben, seine Liebe und sein Licht jetzt. Sprich mir dazu doch einfach folgendes Gebet nach und mache Gott dadurch zum Herrn deines Lebens. Herr Jesus, ich glaube an dich. Bitte vergib mir alle meine Sünden. Und sei du ab heute der Herr meines Lebens. Hilf mir, ein echter Christ zu sein. Amen. Dankeschön, ihr könnt wieder Platz nehmen. Ich möchte fragen, ist jemand hier, der dieses Gebet heute zum ersten Mal mitgebetet hat, ganz bewusst mitgebetet hat? Kann ich das sehen? Ist da jemand heute, der zum ersten Mal gesagt hat, das ist mein Gebet heute gewesen? Ich sehe die Hand, ja. Ist noch jemand da? Oh ja, vielen Dank. Dankeschön. Oh, Dankeschön. Ich möchte Sie ganz herzlich zu etwas einladen. Wir haben hier zwei liebe Menschen stehen, die würden gerne mit jedem noch ein kurzes persönliches Gebet sprechen und möchten Ihnen gerne etwas schenken. Wenn Sie so gut sind, es sind nur wenige Minuten außerhalb dieses Raumes, wir gehen mit Ihnen gerade nach nebenan, teilen Ihnen noch ein bisschen was mit, beten mit Ihnen und schenken Ihnen noch was und dann sind Sie wieder bei uns. Würden Sie so gut sein und mit den beiden mitgehen? Die müsst vielleicht stehen, die anderen auf, dass man leichter raus kann. Können wir nochmal alle stehen? Prima. Wunderbar. Halleluja. Wollen wir einen Applaus geben? Das würde ich ermutigen. Das ist Ihr Tag heute, das ist Ihre Stunde. Ich kann nur sagen, das ist die beste Entscheidung, die Sie in Ihrem Leben je getroffen haben. Halleluja. Die beiden anderen Personen möchte ich auch einladen. Sind Sie so kühn, gehen Sie einfach mit. Es ist so gut, was Sie jetzt noch erleben. Das ist einfach fantastisch. Ich habe diese Entscheidung mit 20 getroffen und ich habe sie jetzt 20 Jahre gelebt, getestet. Viele hunderttausend Kilometer geistig damit verbracht. Es war eine gute Entscheidung. Und die beste, die ich je getroffen habe. Halleluja. Jeder der Täuflinge hat diese Entscheidung einmal getroffen. Einige erst vor kurzer Zeit. Und Gott hat gesegnet. Ich möchte jetzt meine Frau einladen, nach vorne zu kommen. Sie wird uns noch etwas mitteilen, bevor wir dann zur Taufe kommen.
Jetzt ist es an. Wunderbar. Ich möchte uns nur eine kleine Überleitung geben hin zur Taufe. weil viele die Frage bewegt, warum taufen wir eigentlich Erwachsene? Warum taufen wir keine Kinder? Weil es das in der Bibel nicht gibt. Das ist vielleicht die einfachste Antwort. Es gibt in der Bibel kein Muster, kein Modell für die Taufe von Menschen, die noch keine eigene Entscheidung getroffen haben für ihren Glauben, für Jesus Christus. Eingangs steht Römer 6, Vers 4, wo Paulus schreibt an die Christen in Rom: So sind wir nun mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Die Taufe ist ein Bild auf den Tod Jesu Christi. Das heißt, ich sterbe mit ihm und lebe mit ihm in meinem neuen Leben, in dieser Welt und auch in der Ewigkeit. Markus 16, Vers 16 sagt, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Das heißt, der Glaube geht immer der Taufe voraus. Der Umkehrschluss gilt allerdings auch, wer glaubt, der Glaube allein reicht. Nicht die Taufe ist heilsnotwendig. Darum ist es auch nicht nötig, Kinder oder Säuglinge zu taufen, sondern sie finden Eingang ins Reich Gottes. So verstehen wir die Bibel und auch so sehen wir unseren Gott. Aber wenn ich gläubig geworden bin, dann ist es eigentlich die logische Konsequenz, dass ich mich auch taufen lasse. Es ist so eine Art Hochzeit, sage ich immer, mit Jesus. Es ist das offiziell zu bekunden, was inoffiziell schon lange Teil meines Lebens, meines Herzens ist, nämlich dass Gott das Zentrum meines Lebens ist. In der ersten Predigt nach der Ausgießung des Heiligen Geistes lesen wir in Apostelgeschichte 2 von Petrus: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Buße kommt immer zuerst. Das ist ein ganz altmodisches Wort, was uns nicht mehr so geläufig ist in unserer Zeit. Es heißt, ich kehre um. Ich wende mich ab von meinem Lebensstil ohne Gott und wende mich Gott ganz zu. Und es ist die logische Konsequenz meiner Lebensveränderung, dass ich das auch öffentlich bekunde durch die Taufe. Im großen Missionsbefehl, den Christus selbst uns gegeben hat nach seiner Auferstehung, lesen wir in Matthäus 28, Vers 19: Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das Gebet, was wir eben gebetet haben, ist oder kann sein der Einstieg in ein Leben mit Christus. Aber danach kommt auch die Nachfolge, nämlich das Treffen der Entscheidungen gemäß den Ordnungen Gottes. Das bedeutet Jüngerschaft, Nachfolge. Und dann heißt es, dass wir taufen sollen und lehren sollen. Und dieser Missionsbefehl hat nie seine Gültigkeit verloren. Und wenn wir Jesus hier in Gehorsam sind, ja, ist sein Segen mit uns. Was die Kinder betrifft, die segnen wir. Auch das gibt es. Und im Januar werden wir das wieder haben. Da werden wir drei kleine Menschen hier segnen als Gemeinde und für sie beten als Gemeinde. Das ist auch Teil dessen, was wir tun. Aber allein ein mündiger Mensch, der ja reif genug ist, eine Entscheidung zu treffen für Gott, ist es, der getauft werden soll. Das ist eine ganz klare Lehre der Bibel. Und ja, alles andere ist menschliche, ja, eine menschliche Variante davon, aber das ist nicht das, was die Schrift tatsächlich sagt. Johannes hat Erwachsene getauft, auch die Jünger von Jesus haben Erwachsene getauft und auch in der Apostelgeschichte finden wir das in der Zeit der ersten Gemeinde. Und so ist es uns heute eine ganz, ganz riesengroße Freude, an eurer Taufe, ja, hier teilhaben zu dürfen und euer Bekenntnis zu Christus mitzuerleben, dass ihr heute vor der sichtbaren und auch vor der unsichtbaren Welt ablegt. Okay.